Nachtausgabe. Irgendwann zu Beginn der 90er Jahre muss etwas Entscheidendes vorgefallen sein. Vielleicht hat unser Planet seinen Drehwinkel minimal verändert, sodass die Dinge unmerklich verrutscht sind. Vielleicht sind über Nacht sämtliche Gehirnoberleitungen umgespannt worden. Vielleicht sind wir aber auch, wie Alice, durch einen magischen Spiegel gefallen und allerdings nicht im Wunderland angekommen, sondern im Reich des bösen Königs Turbokapitalismus. Die Menschen dort sehen zwar genauso aus wie die Menschen, die wir seit jeher kannten, doch haben sie ihre Laufrichtung geändert. Und sie sprechen eine andere Sprache. Viele Begriffe haben eine neue, seltsame Bedeutung bekommen. Andere Begriffe, ohne die man früher nicht auszukommen glaubte, versteht niemand mehr. Wo sind wir? Manche Wirtschaftsexperten meinen, wir befinden uns mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Weniger optimistische Autoren glauben, wir stünden erst am Anfang einer Entwicklung, die unser gesamtes Wirtschafts- und Sozialsystem zugrunde richten wird.
Wie man einen Frosch kocht. 7 Rezepte aus dem Wirtschaftsleben. Ein Märchen von Matthias Nölke.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Erstens, Grundrezept, wie man einen Frosch kocht.
Wirft man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser, so springt er heraus. Deshalb stecke man den Frosch in lauwarmes Wasser und erhitze den Topf auf kleinster Flamme. Der Frosch wird sich nach und nach an die höhere Temperatur gewöhnen. Dann regle man die Temperatur weiter nach oben. Nach einiger Zeit wird der Frosch auch in dieser Hitze zurechtkommen. Dann erhöhe man weiter die Temperatur, Stufe um Stufe. Der Frosch wird sich immer wieder anpassen und schließlich imstande sein, eine Hitze zu ertragen, die seine Artgenossen außerhalb des Topfes sofort umbringen würde. Der Frosch bleibt auch dann noch im Topf, als Blasen aufsteigen und das Wasser zu kochen beginnt. Der Frosch versucht noch immer, sich mit den ungünstigen Umweltbedingungen zu arrangieren. Es gibt kein Leben außerhalb des Topfes. Kurze Zeit später gibt es auch kein Leben mehr darin. Der Frosch ist gar.
Der internationale Handel in seiner gegenwärtigen Form muss katastrophale Auswirkungen auf die Beschäftigung in den Industriestaaten haben. Alle Maßnahmen, dies zu verhindern, sei es durch die Verminderung der Lohnnebenkosten, eine flexiblere Arbeitszeit, eine Bildungsoffensive, permanente Umschulung von Beschäftigten oder selbst durch eine radikale Steuerreform, können zwar eine Atempause verschaffen, das Problem einer stetig zunehmenden Arbeitslosigkeit aber werden sie nicht beseitigen. Im Gegenteil lässt sich zeigen, dass die Situation sich auf Dauer verschlechtern muss. Und zwar paradoxerweise auch dann, wenn die Wirtschaft wächst und das Bruttosozialprodukt zunimmt. Gero Jenner, die arbeitslose Gesellschaft.
Vereinfacht sieht die gegenwärtige wirtschaftliche Lage so aus. Die Gewinne aus Unternehmertätigkeit und Vermögen steigen immer stärker, ebenso die Arbeitslosigkeit. Der Staat geht langsam, aber sicher pleite, ebenso die Sozialkassen. Das verfügbare Nettoeinkommen derjenigen, die noch einen Arbeitsplatz haben, stagniert oder sinkt. Wem es dennoch gelingt, eine echte Lohnerhöhung zu erzwingen, gefährdet über kurz oder lang seinen Arbeitsplatz. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Fall, wenn es ihm nicht gelingt. Diese Entwicklungen sind zwar irgendwie bedrohlich, doch absolut zwingend. Ursache dafür sind im Wesentlichen drei Prozesse, die niemand bremsen möchte oder auch nur könnte, sondern die, im Gegenteil, mit aller Macht vorangetrieben werden. Die sogenannte Globalisierung der Märkte, die rasante Arbeitsplatzvernichtung durch weitere Automation und die mitunter radikale Umstrukturierung der Unternehmen, die freudig ihr mittleres Management vor die Tür setzen und gleich noch ein paar tausend Niedriglohnköpfe hinterherrollen lassen. Sind diese Leute alle übergeschnappt? Muss eine neue Politik her? Sollte jemand mal mit den Arbeitgebern ernsthaft reden oder die Lohnnebenkosten rauf, runter, raufsetzen? Oder die Gewerbekapitalsteuer senken, erhöhen, einführen, abschaffen, in Tüten verpacken und wegschicken? Brauchen wir einen Gründerboom, billiges Risikokapital? Oder sollten wir uns alle einfach nur mal einen Ruck geben?
Bedenken Sie bitte, sofern Sie sich wieder gesund fühlen, brauchen Sie nicht zu warten, bis der Arzt Sie wieder gesund geschrieben hat oder Ihre Krankschreibung terminlich ausläuft. Wenn im Durchschnitt jeder erkrankte Mitarbeiter 2 Tage früher als krankgeschrieben wieder bei der Arbeit erscheint, sparen wir 20% der gesamten Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Schreiben der Firma Stabiler Messgeräte an ihre Mitarbeiter.
Angry faces, cursing loud.
Das Globalisierungsrezept. Froschpizza Hawaii.
Ohne Zweifel ist Deutschland ein reiches Land. Zumindest wohnen sehr viele sehr reiche Leute hier. Und es werden immer mehr. Und auch die Armen leben im Vergleich zu den Armen anderer Länder in nachgerade paradiesischen Zuständen. Und auch die Armen werden immer mehr. Nur die Mittelschicht zerbröselt. Auf jeden Fall verdanken wir unseren Wohlstand der Tatsache, dass die deutsche Wirtschaft so ungeheuer viel exportiert. Da ist es doch nur fair und liegt außerdem in unserem eigenen Interesse, wenn alle Handelsschranken fallen und sich der Wettbewerb weltweit frei entfalten kann, sagen die fairen Wirtschaftsmenschen und blinzeln. Die Preise sinken, der Verbraucher bekommt mehr für sein Geld. Das ist meist tatsächlich der Fall. Doch ist der Verbraucher nicht nur Verbraucher, sondern muss sich sein Geld in der Regel erst verdienen, ehe er es ausgibt. Das ist der Haken bei der Sache. Denn der globale Handel sorgt nicht nur dafür, dass die preiswerten Videorekorder aus Korea in die Läden kommen, sondern auch niemand mehr die teuren Rekorder aus den Hochlohnländern mit dem sozialen Netz kauft. Was zwangsläufig dazu führt, dass dort innerhalb kürzester Zeit keine Videorekorder mehr hergestellt werden oder die Löhne drastisch absacken müssten.
Bei einer Jeanshose, die etwa 80 Mark kostet, beträgt der Anteil des Baumwolleinsatzes etwa 7%, also etwa 5,60 Mark. Was aber die Lager-, Transport-, Versicherungskosten und Steuern einschließt, so dass als reiner Lohn maximal 3 Pfennige für die Plantagenarbeit übrig bleiben. Asit Datta, Welthandel und Welthunger.
Tatsächlich konkurriert in einem globalen Markt jeder Anbieter weltweit mit allen anderen Anbietern. Wer zu teuer produziert, ist aus dem Rennen. Die unvermeidliche Konsequenz, Arbeit wandert ab und wird, wie man so sagt, billig wie Dreck. Ehemals florierende Branchen gehen kaputt. Kohlebergbau, Schiffsbau, Textilindustrie, das alles ist nicht mehr rentabel, weil andere billiger sind. An der amerikanischen Ostküste bilden die stillgelegten Stahlwerke den sogenannten Rostgürtel. In England wurden zu Zeiten Maggie Thatchers ganze Regionen industriell kahlgeschoren.
Die Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer ist unter diesen Umständen objektiv unvermeidlich. Appelle an die Produzenten, doch bitte aus nationalem Interesse den Standort in Deutschland nicht aufzugeben, helfen nicht. Entweder der Produzent folgt aus ersichtlichen Gründen diesem Appell nicht, oder er lässt sich erweichen und wird bald seine Firma schließen müssen. Horst Affeld, Wohlstand für niemand?
Der gnadenlose Verdrängungswettbewerb betrifft längst nicht mehr nur die Industrie. Auch mehr und mehr Dienstleistungen werden dort erbracht, wo sie am günstigsten sind. Fernleitungen und Datennetze machen es möglich. Abrechnungen deutscher Unternehmen werden in Südindien erstellt. Der Ansagedienst des Berliner Flughafens wird nach 18 Uhr Ortszeit online von Kalifornien aus bedient. Wie viele qualifizierte Arbeitsplätze im vermeintlich zukunftsträchtigen Dienstleistungsbereich in den nächsten Jahren wegfallen werden, lässt sich noch gar nicht abschätzen.
Alone I stand with my falling tears, weak from the burden that has tested the faith of poor people for years. Who dares to confront this mass confusion? Insanity reigns supreme, an unholy giant. Radicals cry for want of a solution. Population. Experience herself has taught me. Look to the smiles on godly children's faces. Segregation, a disguised form of manipulation. Mission, to civilize all races. My faith, so I stand upright as proof to their history.
Here come the judge.
You must
guilty or not guilty.
The sounds of time will answer.
Rezept für transnationale Unternehmen. Gequirlter Frosch im Teigmantel.
Unter lauter Losern, denen es in Zukunft mehr oder weniger brutal an den Kragen geht, gibt es immerhin einen Gewinner. Die transnationalen Unternehmen. Ihnen wird in Zukunft eine buchstäblich grenzenlose Macht zufallen. Staatliche Politik kann gegen Ihre Interessen nichts mehr ausrichten. Im Gegenteil, sie wird sich darauf beschränken, die Global Players zu umwerben, ihnen die attraktivsten Bedingungen zu garantieren. Die Gegenleistung? Die Bereitschaft, Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten. So musste Mercedes-Benz für ein 400 Hektar großes Areal in Alabama ganze $100 bezahlen. Die Erschließungskosten in Höhe von schätzungsweise $30 Millionen übernahmen die Kommunen und die Kreisverwaltung. Weiterhin wurden dem Unternehmen Steuern erlassen und Zuschüsse zu den Arbeiterlöhnen bezahlt.
Folglich wächst der Konfliktpegel, auch innerhalb des Wirtschaftslagers, nämlich zwischen virtuellen und realen Steuerzahlern. Während sich die Transnationalen dem nationalstaatlichen Steuerzugriff entziehen können, müssen die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die einen Großteil der Arbeitsplätze schaffen, in den neu eingestellten Daumenschrauben der Steuerbürokratien bluten. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet die Globalisierungsverlierer in Zukunft alles, Sozialstaat wie funktionierende Demokratie, bezahlen sollen, während die Globalisierungsgewinner Traumgewinne erzielen und sich aus ihrer Verantwortung für die Demokratie der Zukunft stehlen. Ulrich Beck, was ist Globalisierung?
Gesponsert von der öffentlichen Hand entstehen ungeheuer mächtige Gebilde, jenseits staatlicher oder gar demokratischer Kontrolle. Es erscheint allerdings bizarr, von den transnationalen Konzernen Verantwortung für die Demokratie einzufordern. Als privatwirtschaftliche Unternehmen liegt ihre Aufgabe nicht darin, gesellschaftliche Fehlentwicklungen zu beheben. Darum müsste sich eigentlich die Politik kümmern. Doch die hat sich längst selbst entmachtet. Das Ziel der Unternehmen ist es, Gewinne zu erwirtschaften. Darüber hinaus hat das nationale Label, das man den Unternehmen aus Gewohnheit noch immer aufklebt, jede Bedeutung verloren. Die Gewinne, die Siemens oder BMW einfahren, stärken keineswegs die deutsche Wirtschaft. Ihre Gewinne versteuern sie nicht in Deutschland, sondern dort, wo es eben auch BMW und Siemens gibt, doch die Steuersätze niedrig sind. In Irland zum Beispiel.
Industriell führende Nationen wird es in Zukunft aller Voraussicht nach nicht mehr geben. Die industrielle Führung entgleitet den Nationen und geht in die Hand von transnationalen Konzernen über. Gero Jenner, die arbeitslose Gesellschaft.
Der Staat steckt in einem unlösbaren Dilemma. Um die erfolgreichen Unternehmen im Lande zu halten, braucht er Geld. Doch wo noch Geld zu holen wäre, nämlich bei den erfolgreichen Unternehmen, da kommt er nicht heran. Also nimmt er von denen das Geld, die nicht so viel davon haben. Kleinen Unternehmen, die dadurch noch schneller in den Ruin getrieben werden, oder er spart eine Menge Geld durch Kürzungen bei der wachsenden Anzahl derjenigen, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Natürlich reicht das nicht aus. Also muss sich der Staat weiter verschulden. Und wer leiht ihm Geld? Natürlich diejenigen, die noch genügend Kapital übrig haben, um es gegen Zinsen weiterzuverleihen. Die großen und die kleinen Sparer, die Banken und natürlich die großen Konzerne.
Automatisierungsrezept. Instant Frosch in Jägersoße.
Nach Schätzungen von Fachleuten werden 4/5 der Menschen, die heute noch in der Industrie beschäftigt sind, ihren Arbeitsplatz verlieren. Nicht, weil ihre Lohnkosten höher sind als 40 Pfennig, sondern weil ihre Tätigkeit in Zukunft kostengünstiger und zuverlässiger von einem Automaten erledigt werden wird. Auch viele Dienstleistungsjobs lassen sich einsparen. Software wird tausende Berater und Experten überflüssig machen. Gerade in Bereichen, für die menschliche Wesen eine lange und einstmals hochqualifizierte Ausbildung durchlaufen mussten. Als Juristen, Mediziner, Finanzexperten in der Verwaltung oder in der Personalarbeit. Für die Betroffenen mag das eine persönliche Katastrophe sein, doch das Unternehmen spart eine Menge Geld.
Wir sind nicht das Sozialamt. Wir können doch nicht sagen, wir machen jetzt ein paar Jahre Verlust, um die Beschäftigung zu sichern. Dann sind wir weg vom Fenster. Als Unternehmer werde ich meiner gesellschaftlichen Verantwortung am besten gerecht, wenn ich dafür sorge, dass Mercedes ein gesundes Unternehmen bleibt. Helmut Werner, Chef von Mercedes-Benz.
Nun ist Automatisierung ja eigentlich nichts Schlechtes. Sie entlastet uns von mehr oder weniger unangenehmen Aufgaben, sorgt bei immer geringerem Aufwand für immer größere Erträge und erhöht damit unseren Wohlstand, behaupten diejenigen, deren Wohlstand dadurch tatsächlich steigt. Das Problem ist nur, auf der anderen Seite hat die wachsende Anzahl derjenigen, die ihren Job verlieren, überhaupt nichts davon. Nicht, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen, sondern weil sie ihre Einnahmen verlieren. Wer das Ende der Arbeitsgesellschaft für einen Ausweg hält, muss als erstes sicherstellen, dass die Gewinne auch zu denen durchsickern, die weniger arbeiten sollen. Sonst heißt die Konsequenz wachsende Armut.
Die alten Reichen brauchten die Armen, um reich zu werden und reich zu bleiben. Jetzt brauchen sie die Armen nicht mehr. Die Armen sind nicht die Kinder Gottes, an denen man die erlösende Wohltätigkeit praktiziert. Sie sind nicht die Reservearmee, die für die Rückkehr in die Wertproduktion hergerichtet werden muss. Sie sind nicht die Konsumenten, die man in Versuchung führen und überzeugen muss, bei der Erholung der Wirtschaft die Führung zu übernehmen. Von welchem Standpunkt aus man sie auch betrachtet, die Armen haben keinen Nutzen. Sigmund Bauman, Professor für Soziologie an der Universität Leeds.
Es ist eine etwas vertrackte Logik. In der Gesellschaft kann mit immer weniger Aufwand immer mehr produziert werden. Eigentlich müsste dadurch der Wohlstand steigen. Wenn heute ein Arbeitnehmer genauso viel produziert wie vor drei Der Haken bei der Sache ist nur, dass die 18 Arbeitnehmer nicht mehr Lohn bekommen als vorher, sondern weniger. Der verbliebene Arbeitnehmer erhält vielleicht einen etwas höheren Lohn als vorher, vielleicht auch einen etwas niedrigeren. Doch den 17 geht es vermutlich schlechter. Vielleicht sind 15 von ihnen arbeitslos. Aber auch wer sich als Streetworker oder Stiefelputzer über Wasser halten will, muss Leute finden, die ihm diese Dienstleistungen bezahlen. Davon gibt es aber immer weniger. Und so kommt es zu dem unauflöslichen Widerspruch. Der sicherste Weg, für die abhängig Beschäftigten ihren Wohlstand zu senken, ist, immer effektiver zu arbeiten.
DBDBDJ, DBDBDJ, you know me a debt, know me a debt. No for them a worry, no for them a worry. Some of them a fret, some of them a fret. Me got this tapper, tapper. To every DJ, them a fit talk to me proper. Me come a dance hall, me a go kill you with the lingua. Praise the Almighty Jaja. Jaja give me strength and him give me the power. That's why he got the ranking, full of a stamina. Come and dance all, me a go kill you with the lingua. Follow me no massive rank. No fire you hear, put the ranking a boom. No fire you hear, put the ranking a boom, 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 boom. Fire you hear, put the ranking a boom. Till you fire you hear, put the ranking a boom. And me say, me ragamuffin and me international. To kill a DJ, me do impartial. Right and no jam and me got the credential. Now when me come a dance hall, say me well official. Me got this tapper, tapper. To every DJ, they map it all through me proper. Set a long put the ranking, go and go kill it with the lingua. Till you put the ranking, full of a stamina. London, Paris, Evo, California. Down a Japan, Army, gone down a Africa. Down a New Zealand, a even in a Canada. Yes, I put the rank, they go kill you with the culture. Ram up every crib, is you go roll every corner. Call and cut the rank, glad you what like a pepper. Pay down pan it, it a come from Shabba. One world a gun, it a come from the ninja. Admiral Bailey, him a hope you work. And now hope you can't catch me, come me full up a stamina. This a cut the rank, judge, I know me a the danger. Anyway, me go down the roots and culture. Ram up every crib, is you go roll every corner. Sick up on the rhythm like a Henny ass rider. This a cut the rank, they pan the microphone center. Follow me no massive bang. To me got this stopper. To every DJ they map it talk to me proper. Me come a dance hall, me a go kill it with the lingua. Yes, I got the rank, they pan the microphone center. Anyway, me
a boom. Now for your hair, ragamuffin over boom, 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 boom. For your hair, ragamuffin over boom. Kill up for your hair, ragamuffin over boom. I know, me ragamuffin, I'm international. To brush a DJ, me do impartial. Right, I know, German, me got the credential. When me come a dance, I'll say me well official. Me got the stuff, 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 stuff. To every DJ, them a fit talk to me papa. Second and country rock, I go kill them with the lingua. Galang ragamuffin, can you full up a stamina? When me come a dance, I go kill you with the culture. From up every creep is, I go rule every corner. London, Paris, down to California. Even down a Japan, or even down a China. In a Cuba, or a even over Africa. This a cut the rank, Jaja know me a the danger. Follow me no massive bank, to me got the stopper. To every DJ, them a fit talk to me proper. I listen cut the rap, me a go kill you with the lingua. Galang cut the ranking, can you full up a stamina? Yes, brother, I'm a venture, know me a the danger. Anyway, me go land on roots and culture. From up every crib is, I go rule every corner. Follow me no massive bank, to me got the stopper. To every DJ, them a fit talk to me proper. I listen ragamuffin from the microphone center. Anyway, me go land on roots and culture. Galang ragamuffin, can you full up a stamina?
Fünftens. Das Schlankheitsrezept. Magerfrosch auf Knäckebrot.
Es gibt viele Gründe für die Unternehmen, ihre Mitarbeiter vor die Tür zu setzen. Weil die Arbeit in Zukunft für einen Bruchteil der Kosten im Ausland erledigt wird, weil der Computer seine Sache schneller, billiger und besser macht oder einfach, weil das Unternehmen schlanker werden soll. Nach amerikanischem Vorbild wollen auch viele deutsche Unternehmen lean and mean werden, klein und gemein. Auch wenn jeder BWL-Student in den einschlägigen Fachmagazinen nachlesen kann, dass Lean Management und Lean Production längst überholt sind, haben sich die Unternehmen noch lange nicht ausgeschrumpft. Downsizing und Outsourcing heißen die Schlüsselwörter. Um die Kosten zu senken und damit wettbewerbsfähiger zu werden, strukturieren die Unternehmen um. Bereiche, die nicht rentabel genug sind, werden personell ausgedünnt oder besser noch geschlossen. Die Zahl der Festangestellten wird radikal gesenkt. Um diese Kernbelegschaft gruppieren sich mehr und mehr freie Mitarbeiter. Darunter viele der neuen Selbstständigen, die mit etwas Glück die gleiche Arbeit machen dürfen wie vorher. Nur für die soziale Absicherung müssen sie selbst sorgen.
Kaum einer wagt heute noch, sich konservativ zu nennen, weil niemand sich der Prinzipien gewiss fühlt, die erhaltenswert wären. Und jeder räumt ein, dass der Wandel die Regel und die Triebkraft des neuen imperialen Zeitalters ist. Gleichzeitig sieht jeder ein, dass der Wandel sich nicht vom Menschen beherrschen lässt. Ob es sich um Unternehmen oder Völker handelt, man beansprucht nicht mehr, die Zukunft planen zu können und begnügt sich stattdessen mit der Entwicklung der Anpassungsfähigkeit. Die Anpassung ist ja zum entscheidenden Trumpf geworden. Der in der Organisation lebende Mensch kann sich keine Prinzipien erlauben. Er muss Reflexe haben. Er glaubt zwar kaum noch an etwas, sollte aber nicht wie ein Zyniker wirken. Man erwartet, dass er seine innere Lehre schwungvoll zur Geltung bringt. Jean-Marie Guénot, Das Ende der Demokratie.
Die führenden Unternehmen, die in Deutschland bleiben wollen und dennoch dem weltweiten Wettbewerb gewachsen sein wollen, müssen folgende Dinge tun. Entscheidungswege verkürzen, Transparenz schaffen, die Verantwortung ihrer Mitarbeiter erhöhen und vor allem Hierarchien abbauen. Das klingt so, als wollten die Unternehmen plötzlich mehr Demokratie wagen und firmenintern den herrschaftsfreien Diskurs erproben. Selbstverständlich ist genau das Gegenteil gemeint. Die vielbeschworenen, flachen Hierarchien haben vor allem den Sinn, das mittlere Management auf die Straße zu setzen. Wer aufsteigen will, muss also keine lästigen Umwege nehmen, sondern kann gleich direkt am Chefsessel sägen. Unangenehmer wird die Sache für die Mitarbeiter, wenn man ihnen mehr Transparenz und Eigenverantwortung ankündigt. Dann darf sich jeder Mitarbeiter darauf freuen, dass seine ganz persönliche Leistung für das Unternehmen pfenniggenau ausgerechnet wird. Fällt sein Anteil an der Wertschöpfung zu mager aus, darf er jederzeit die Verantwortung dafür übernehmen.
Zum neuen Menschenbild der Firmen gehört das lebenslange Lernen. Damit sich alle Persönlichkeiten entfalten können, wird großzügig Weiterbildung angeboten. Dabei geht es den Firmen hier um Persönlichkeitsentfaltung, wie es einem Zitronenfalter darum geht, Zitronen zu falten. In Wirklichkeit kommt es den Unternehmen darauf an, dass sich die Mitarbeiter flexibel an neue Anforderungen anpassen. Jörg Staute, das Ende der Unternehmenskultur.
Sechstens, das amerikanische Rezept. Frosh Burger mit Cola.
Noch vor ein paar Jahren galt Indonesien als kommende Wirtschaftsmacht. Lohnkosten in Höhe von 30 Pfennig, stabile politische Verhältnisse, keine Gewerkschaften und die Märkte der Zukunft, nämlich Südostasien, direkt vor der Haustür. Mittlerweile steht Indonesien unmittelbar vor dem Bankrott. Wer jetzt in Sachen Wirtschaftspolitik den Mund aufmacht, verweist daher lieber auf die USA. Lohnkosten runter, Sozialklimbim abschaffen und die Jobmaschine rotiert. Natürlich gibt es unerfreuliche Begleiterscheinungen wie die zunehmende Verelendung, die Obdachlosigkeit und die Kinderarmut, doch man kann eben nicht beides haben, Sozialabbau und Wohlstand für alle. Und so müsste man sich vielleicht auch hierzulande daran gewöhnen müssen, dass Menschen, die tagsüber für einen Stundenlohn von 7 Mark arbeiten, nachts in Pappkartons schlafen. Das ist eben der Preis für ein amerikanisches Jobwunder. Toll, sagt der eine, Bill Clinton hat Millionen neue Jobs geschaffen. Ja, sagt der andere, ich habe 3 davon und kann meine Familie nicht ernähren.
Offiziell haben wir eine Arbeitslosigkeit von 5,5%. Nicht in dieser Statistik enthalten sind die Millionen von Arbeitslosen, die aufgehört haben, nach Arbeit zu suchen. Wir haben in den USA 5 bis 6 Millionen verlorene Männer. Es sind größtenteils Männer. Wir nennen sie die Missing Men. Sie gehören dem Arbeitsmarkt nicht länger an und niemand weiß so recht, was sie treiben. Sie arbeiten nicht. Das ist das Einzige, was wir wissen. Jeremy Rifkin, Autor des Buches Das Ende der Arbeit.
Trotz Jobmaschine ist der Lebensstandard in den USA gesunken. Profitiert haben nur die Reichen und die Steinreichen. Genauer die oberen 5%. Während die unteren 20% immer weiter zurückfallen. Der Historiker Edward Ludwig vom Center of Strategic and International Studies in Washington meint, dass die USA im nächsten Jahrtausend zu einem Land der dritten Welt werden könnten. mit einer dünnen Oberschicht von Superreichen, die sich gegen die verarmten Massen abschotten muss. Andere halten diesen Zustand schon für erreicht. Fast 40 Millionen Amerikaner sind nicht krankenversichert und können sich keinen Arztbesuch leisten. Immerhin gibt es einen Sektor, der auch in den untersten Einkommensklassen hohe Zuwachsraten hat: die Kriminalität. Der Amerikaner Jeremy Rifkin nennt daher nicht ohne Sarkasmus das Gefängnis unser soziales Auffangnetz.
Massenhaftes Wegsperren mag am Ende die Verbrechensrate sinken lassen. Doch das ist ein unglaublich teures Verfahren. Das Wegsperren eines Kriminellen kostet jährlich etwa so viel, wie jemanden nach Harvard zu schicken. Richard B. Freeman, Wirtschaftsprofessor an der Harvard University.
Und es gibt noch ein weiteres Problem. Wenn die Löhne fallen, sinkt auch die Kaufkraft. Für das einzelne Unternehmen spielt das zwar keine Rolle, in der Summe sind die Folgen jedoch gewaltig. Natürlich wäre es, sagen wir, für ein Unternehmen wie General Motors ökonomischer Selbstmord, die Löhne drastisch heraufzusetzen, damit sich die Arbeiter die Autos, die sie herstellen, noch leisten können. Unternehmensgründer Henry Ford hat allerdings noch so gedacht. Autos kaufen keine Autos, war seine Ansicht. Die Löhne seiner Arbeiter waren entsprechend hoch und die Geschäfte liefen blendend. Heute wäre General Motors mit dieser Einstellung innerhalb kürzester Zeit bankrott. Und dennoch bleibt es dabei. Jede Lohnsenkung drückt die Kaufkraft. Wenn kein Unternehmen mehr passable Löhne zahlt, geraten die meisten Unternehmen in Schwierigkeiten, weil kaum jemand mehr die Produkte kauft. Dann wird das Unternehmen vielleicht die Preise senken. Und dazu muss es weiter sparen, Arbeiter entlassen und die Löhne der übrigen weiter senken. Eine Spirale der Verelendung, die den Unternehmen nicht im geringsten nutzt und aus der es nur einen realistischen Ausweg gibt. Alle Unternehmen müssten weltweit und zeitgleich die Löhne drastisch heraufsetzen.
Patentrezepte. Knallfrösche in Sülze.
Wie jeder weiß, ist eigentlich genügend Arbeit vorhanden. Es gibt nicht genügend Lehrer, Kindergartenplätze, es fehlt an Personal in Jugendzentren, in der Kranken- und Altenpflege, in der Betreuung von, sagen wir, Randgruppen. Alles sicher sehr nützliche Aufgaben. Das einzige Problem ist, für diese Art von Arbeit steht kein Kapital zur Verfügung. Oder anders formuliert, diejenigen, die über das Kapital verfügen, fragen andere Güter und Dienstleistungen nach als diejenigen, die für ein Gemeinwesen vielleicht am vordringlichsten wären.
Unsere schläfrige Gleichgültigkeit und unser Schlummer waren so stark, dass wir feststellen müssen, dass die Projekte, gegen die wir angehen wollen, während unseres Dämmerzustands von langer Hand und gegen den Allgemeinwillen sorgfältig vorbereitet worden sind und inzwischen eine so solide Grundlage haben, dass sie die einzigen sind, die den jetzt gültigen Prinzipien entsprechen. Sie erscheinen also als fest verankert, als nicht wieder rückgängig zu machen und oft sogar ganz einfach als eine der vielen politischen Gegebenheiten. Vivian Forrester, der Terror der Ökonomie.
Nun gibt es glücklicherweise eine Fülle von konstruktiven Vorschlägen, dieses Problem zu lösen. Ein neuer Gesellschaftsvertrag wird gefordert, die Lohnnebenkosten sollen runter, die Europäische Union soll dafür sorgen, dass wenigstens einige soziale Mindeststandards eingehalten werden, etwa auf dem Niveau von Portugal. Oder die Arbeitslosen sollen endlich selber was tun, sich mit kreativen Ideen durchwursteln und Marktnischen besetzen, einen Partyservice gründen oder eine Agentur für Nacktputzer oder einen privaten Sicherheitsdienst oder im Blutspendebereich was machen, Luftballons verkaufen oder ganz einfach zerdrückte Mücken an den Tankstellen von den Windschutzscheiben wischen.
Es könnte sein, dass die Welt unaufhaltsam auf eine dieser tragischen Situationen hinsteuert, über die spätere Historiker rätseln werden. Warum hat man nicht rechtzeitig eingegriffen? Haben die ökonomischen und politischen Eliten denn damals nicht begriffen, wie elementar die Zerstörungen waren, die diese wirtschaftlichen und technologischen Umbrüche einer großen Zahl von Menschen zufügten? Was hat sie davon abgehalten, die notwendigen Schritte zu tun, um diese soziale Krise globalen Ausmaßes zu verhindern? Ethan Capstein, Politökonom.
In einzelnen Fällen kommt es übrigens vor, dass der Frosch im letzten Moment noch aus dem Topf herausspringt. Deshalb raten führende Ökonomen, auf jeden Fall den Deckel geschlossen zu halten. Das war
Wie man einen Frosch kocht. 7 Rezepte aus dem Wirtschaftsleben. Ein Märchen von Matthias Nölke.
Die Musik kam von den Propellerheads, Morcheeba, Pressure Drop, Puff Daddy, Cutty Rangs, The Verve, Southern Culture on the Skids und Jadel. Ton und Technik, Lydia Schön, Sprecherin Sabine Gietzelt, Produktion und Musikauswahl Roderich Fabian, Redaktion Judith Schnaubelt. Wer mehr über gekochte Frösche und ihre Zubereitung im Wirtschaftsleben wissen will, für den haben wir wieder eine Literaturliste zusammengestellt. Ihr könnt sie anfordern beim Bayerischen Rundfunk, Zündfunk Nachtausgabe, Stichwort gekochter Frosch, 80300 München. Nochmal die Adresse: Bayerischer Rundfunk, Zündfunk Nachtausgabe, Stichwort gekochter Frosch, 80300 München. Eine gute Nacht wünscht Matthias Nölke.
sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GbR, GmbH, ihr könnt mich mal, THX, VHS und FSK, RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USB, LMAA, PLZ, UPS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und DMG, ADAC, DLRG, OJMINE, EKZ, RTL und DFB, ABS, TV und BMW, KMH, ICE und RCD, PVC, FCKW ist nicht okay. Wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFK mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen. Ey, wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. RNU, EKG und AOK, LBS, WKD und IHK. TV, THW und DPA, H&M, BFB und FDH, SOS 110, Tatütata, SED, FDJ und KDW, FAZ, BWL und FDP, EDV, IBM und WWB, HSV, VfB, Ole Ole, ABC, DAF und OMD, TM3, A und O und AEG, TUI, UVA und UVB, THC, NOCB ist was ich dreh. Wir stehen drauf.